Also, alle schauen dich an, dir wird heiß und kalt. Deine Hände werden feucht, die Röte steigt langsam ins Gesicht. Du kannst keinen klaren Gedanken fassen. Du wünschst dir, dass der Erdboden sich auftut und dich verschluckt, aber das passiert nicht. Es ist auch keine Decke da, unter der du dich verkriechen kannst. Du fühlst dich schutzlos, hilflos, ausgeliefert. Du schämst dich. Kennt vielleicht jemand so etwas? Ihr braucht euch nicht melden. Vielleicht hast du was Falsches gesagt oder getan, vielleicht auch nicht. Das ist gerade egal. Weil bei der Scham, da geht es um dich als ganze Person. Und die innere Botschaft der Scham lautet, ich bin verkehrt. Und das kann ein anhaltendes Lebensgefühl werden. Gott hat aber etwas anderes für dich. Und das möchte ich mir mit euch gemeinsam heute anschauen. Es ist jetzt ein paar Jahre schon her, aber das war für mich sehr einprägsam. Da ist mir eine Person begegnet und hat in einer Weise auf mich reagiert, die mich beschämt hat. Und da ist jetzt gar nichts großartig Schlimmes passiert. Ich habe mich jetzt auch nicht furchtbar peinlich verhalten oder so. Aber ich habe mich anschließend in Grund und Boden geschämt. Und zwar eine ganze Zeit lang noch. Und ich habe gesagt, hey Jesus, was ist da los? Also warum schäme ich mich hier in Grund und Boden, obwohl es doch gar keinen Grund dafür gibt? Und Jesus hat mich an einen Bibeltext erinnert, mit dem ich mich kurz vorher beschäftigt habe. Und in dieser Geschichte sind Menschen beschämt worden durch die Art und Weise, wie jemand auf sie reagiert hat. Und ich habe gedacht, ja, so geht es mir auch gerade. Und mir sind dann Situationen aus meiner Kindheit eingefallen, in denen ich beschämt worden bin. Und am nächsten Morgen ist mir schlagartig klar geworden, dass schon von Beginn meines Lebens an eine tiefe Scham auf meinem Leben liegt. Und ich habe Jesus gebeten, dass er da hineinkommt, mit seinem Licht, mit seiner Liebe, dass er mir seine Sicht zeigt, auch von mir, und dass er diese tief sitzende Wunde in mir heilt und jeden Winkel meines Herzens, der noch von dieser Scham belegt ist, dass er den freisetzt und mit seiner Liebe durchflutet. Und er tut es immer noch und immer wieder. Und mittlerweile habe ich den Eindruck gewonnen, so in den letzten Jahren mehr und mehr, Scham durch Beschämung, das ist nicht nur für mich ein Thema. Und kürzlich hatte ich dann eben den Impuls zu dieser Predigt. Mensch, schäme dich nicht. Und ich spreche heute nicht von gesunder Scham, die abdeckt, was wir nicht jedem zeigen wollen und die dafür sorgt, dass wir unsere eigenen Grenzen und die anderer Leute auch respektieren, die unsere Intimität schützt, sondern ich spreche von dieser krankmachenden Scham, die uns am Leben hindert, die unsere Würde verletzt, uns diese Würde vielleicht sogar raubt. Und diese Scham, die ist Folge von Beschämung, die wir vielleicht schon ganz früh in unserem Leben erfahren haben. Vielleicht anhaltend, vielleicht immer wieder von verschiedenen Seiten, in verschiedenen Situationen. Ich kann ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise beschämt werden. Was aber immer passiert, mein gesundes Schamgefühl wird verletzt. Mir wird so eine schützende Decke weggerissen und ich werde bloßgestellt. Und mir wird das Gefühl vermittelt, ich sei wertlos. Und das passiert auch in der Geschichte aus dem Alten Testament, die ich gleich vorlesen werde. Und da geht's um David. Und ich möchte mir mit euch gemeinsam anschauen, wie David in einer bestimmten Situation sich seinen Soldaten gegenüber verhalten hat und was das im Leben der Männer für Folgen hatte. Kurz vorher zur Einordnung, David ist König von Israel und Absalom, einer seiner Söhne, will David stürzen, will die Königsherrschaft an sich reißen. Vorher gab es schon mal so eine dreijährige Funkstille zwischen Vater und Sohn. Ein gewaltiger Konflikt war dem vorausgegangen. Aber dann nähern sich die beiden wieder an und schließlich versöhnen sie sich miteinander. Doch der Friede ist trügerisch. Absalom zettelt eine Verschwörung an. Ihm gelingt es, führende Männer hinter sich zu bringen und schließlich probt er öffentlich den Aufstand. Und David flieht mit seinen Leuten in die Berge und da passiert dann noch allerhand wirklich ganz dramatische Geschichten. Ein hochspannender Krimi mit Spionage, allem drum und dran. Vergesst James Bond, lest eure Bibel. Die ganze Geschichte, die könnt ihr im zweiten Buch Samuel nachlesen ab Kapitel 13. Dann in Kapitel 18 kommt es zum entscheidenden Kampf. Der Aufstand wird niedergeschlagen. David kann seinen Platz als König wieder einnehmen. Und das ist, was er erreichen wollte. Allerdings, sein Sohn Absalom wird in diesem Kampf getötet. Das ist, was David unbedingt verhindern wollte. Also das war ihm ganz wichtig, dass seinem Jungen nichts passiert. Ein Bote soll jetzt die Siegesnachricht überbringen und ein zweiter Mann, Ahimaas, wird direkt hinterhergeschickt. Und zwar, weil er das unbedingt will. Also Ahimaas ist so wild darauf, David diese Botschaft vom Sieg mitzuteilen, dass er unterwegs die Beine ordentlich in die Hand nimmt und den ersten Boten sogar noch überholt. Und dann steht er vor dem König und erzählt ihm voller Freude von dem Sieg. Und was ist Davids erste Reaktion? Was ist mit meinem Jungen? Was ist mit Absalom? Geht es ihm gut? Diese Frage beantwortet Ahimaas nicht. Aber da kommt auch schon der zweite Bote, um die Siegesnachricht zu überbringen. Und auch ihn fragt David als erstes, was ist mit meinem Jungen? Was ist mit Absalom? Und dieses Mal bekommt er Antwort. David erfährt, dass Absalom tot ist. Und jetzt geht es folgendermaßen weiter, 2. Samuel 19, jetzt spricht er nicht mehr mit mir, muss ich, ja, vielleicht muss das doch von vorne weiterklicken, das ist ja lustig, okay, Dankeschön, also tut mir leid, ich habe dich entlasten wollen. Ich habe mich bemüht. Also, 2. Samuel 19, die Verse 1 bis 4. Ich lese das nach der Basisbibel. Der König zuckte zusammen, stieg hinauf in die Kammer über dem Tor und weinte. Während er hinaufstieg, rief er immer wieder, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, ach, wäre doch ich an deiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Man meldete es Joab. Siehe, der König weint, er trauert um Absalom. Und so kam es an diesem Tag, dass die Siegesfreude im ganzen Heer zur Trauer wurde. Denn alle hörten an diesem Tag davon, dass der König voller Schmerz um seinen Sohn trauerte. Alle Soldaten schlichen sich an diesem Tag davon, als sie durch das Tor in die Stadt kamen. Sie schlichen sich davon, als müssten sie sich schämen, weil sie aus der Schlacht geflohen wären. Sie haben alles richtig gemacht. Huch. Okay. Also, sie haben alles richtig gemacht, sie haben alles gegeben. Sie haben ihre Verantwortung wahrgenommen. Sie haben sich den Kampf gestellt. Sie haben getan, wozu sie beauftragt waren. Und sie haben ihr Leben eingesetzt, um das Leben ihres Königs und seine Herrschaft zu schützen. Und sie haben den Sieg errungen. Der Putschversuch ist gescheitert, der Thron ist gesichert. Und die Soldaten freuen sich. Und dazu haben sie ja auch allen Grund. Kein Wunder also, dass sie sich förmlich überschlagen, um dem König die Botschaft mitzuteilen. Aber dann wird ihre Freude in tiefe Trauer verkehrt. Statt ausgelassen den Sieg zu feiern, schleichen sie sich davon wie begossene Pudel. Kein Singen, kein Tanzen, kein Lachen, kein Feiern, kein gutes Essen, keine Jubelrufe. Nur Tränen und Klageschreie beim König und tiefe Scham bei den Soldaten. Ihre Freude ist wie weggeblasen. Sie ziehen die Köpfe ein und schleichen nach Hause. Sie haben tapfer gekämpft und sie haben gewonnen. Aber sie schämen sich in Grund und Boden, als ob sie aus der Schlacht geflohen wären. Wisst ihr warum? Weil der König reagiert in eine Weise, die für seine Männer zutiefst beschämend ist. Die Boten kommen und rufen, wir haben gesiegt. Doch David interessiert das gar nicht, als ob es völlig egal wäre. Also er verliert kein lobendes Wort, er sagt nicht Danke, er fragt auch nicht, welche Verluste seine Truppen erlitten haben. Also das Einzige, was ihn interessiert, ist, wie es seinem Sohn geht. Und als er von Ahimaas nichts darüber erfahren kann, da schiebt er ihn einfach zur Seite. Und dann erfährt David, dass Absalom tot ist. Er zuckt zusammen, er wendet sich ab, er kehrt seinen Männern den Rücken zu, er geht weg und lässt sie einfach da stehen. Also so verständlich es ja sein mag, dass David um seinen Sohn trauert, so schwierig ist es trotzdem, weil er hat nur Augen für sich und seinen Schmerz. Und was er durch sein Verhalten mit seinen Männern, in seinen Männern auslöst, das sieht er überhaupt nicht. David Oberbefehlshaber Joab, der findet später klare Worte dafür. Und er sagt, du hast all die Männer, die dir dienen, heute zutiefst beschämt. Bring das in Ordnung, geh zu ihnen hin und sprich freundlich mit ihnen, weil sonst sind sie weg. Und dann sieht David es auch und dann reagiert er entsprechend und dann geht er nochmal hin zu seinen Männern. Und das ist so gut, weil wenn wir beschämt werden, dann brauchen wir Trost. Und wir brauchen es, dass jemand unsere Würde wiederherstellt. Beschämung kann bewusst oder unbewusst geschehen und sie hat viele Gesichter. Und ich versuche jetzt nochmal weiter zu klicken. Also ich hatte in unserer Gemeinde gibt's einen Kunstpädagogen. Den hatte ich gebeten, was für mich zu malen. Aber dann ist er leider krank geworden. Also präsentiere ich jetzt euch ganz unverschämt meine eigenen kindgerechten Zeichnungen. Genau. Ich hoffe, ihr könnt das alles schön sehen. Also, ich fange mal hier unten an mit diesem Orangen da, der sich so abwendet. Also vielleicht bist du mal einfach stehen gelassen worden. Abgeprallt mit deiner Freude, mit deiner Trauer, mit deiner Angst, mit dem, was du gerade empfunden hast. Da hat jemand dir gar nicht zugehört und dich gar nicht ernst genommen. Oder hier oben, ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen konnt, der hat ein Zeugnis in der Hand, alles Einser, eine Zwei. Und vielleicht bist du ständig kritisiert worden. Konntest es irgendwem niemals recht machen, egal wie sehr du dich abgestrampelt hast, jede noch so kleine Schwäche wurde gesehen und kommentiert. Und manchmal brauchte es vielleicht noch nicht einmal Worte. Da hat ein entsprechender Blick schon genügt. Vielleicht, der da oben, wurdest du auch mal verbal attackiert, beschimpft, angebrüllt, verunglimpft. Vielleicht bist du auch allzu oft ausgelacht worden und man hat viele Witze auf deine Kosten gemacht. Das mal eine kleine Auswahl an Handlungen, die wir als zutiefst beschämend erleben können. Und einiges davon kann tief in uns einsinken. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, wer es gemacht hat, wie lange es passiert ist, wie oft wir das erlebt haben und so. Aber es kann passieren, dass ich daraus folgere, ich bin schlecht, ich bin verkehrt. Und diese gefühlte Wertlosigkeit, die möchte ich im Normalfall nach außen verbergen, ich will mich schützen. Und dem voraus geht eine Entscheidung, die ich irgendwann, vielleicht schon als kleines Kind treffe, so etwas passiert mir nie wieder. Und dann trainiere ich je nach Situation und nach Persönlichkeit in meiner kindlichen Logik mir ein bestimmtes Verhalten an, mit dem Ziel, beschämende Situationen künftig zu vermeiden. Und das Ding ist, dass ich das irgendwann gar nicht mehr so steuern kann, dieses Verhalten, dass es mit der Zeit automatisiert wird. Da reicht ein kleiner Auslöser, ein flüchtiger Gedanke, dass es vielleicht peinlich werden könnte, und zack, springt dieser Selbstschutzmechanismus an, ohne dass ich es will oder bewusst entscheide. Und da habe ich euch auch noch eine schöne Folie mitgebracht. Genau. Also hier mal so einige mögliche Schutzmechanismen als Folge von Beschämung im Überblick. Also diesmal beginne ich mal oben in der Mitte und gehe dann im Uhrzeigersinn weiter. Also viele Beschämte treffen die Entscheidung, ich werde immer lieb sein. Was ist die Logik dahinter? Also wenn andere sich nicht über mich ärgern, dann werden sie mich auch nicht angreifen und nicht beschämen. Und deswegen bin ich immer lieb. Weil wenn ich anderen keine Arbeit mache, dann bin ich sicher. Mit diesem Verhalten kenne ich mich super gut aus, da war ich nämlich lange Zeit drin gefangen. Also falls jemand Fragen dazu habt, könnt ihr später gerne stellen. Ja, andere suchen ihre Sicherheit. Hier, das ist der da, der den Rasen mit der Schere schneidet. Andere suchen ihre Sicherheit in Perfektionismus und in Selbstkontrolle. Also wenn ich, je weniger Fehler ich mache, desto weniger bin ich angreifbar, desto geringer das Risiko, dass ich beschämt werde. Oft wird diese Kontrolle dann auch ausgeweitet auf Menschen im engeren Umfeld, weil sie könnten ja auch etwas tun, was dann auf mich zurückfällt. Und das wäre eben furchtbar beschämt. Also kontrolliere und bevormunde ich meinen Ehepartner, die Kinder, meine Mitarbeiter, Menschen, für die ich mich verantwortlich fühle. Andere ziehen sich zurück, machen sich also unsichtbar, um nicht wieder erneut in beschämte Situationen zu geraten. Und sie wollen nicht gesehen werden. Und deshalb sind auch so Bereiche, in denen sie Verantwortung übernehmen, auch nach außen hin sichtbar, oder Positionen, in denen man auf sie schauen kann, die sind eben bedrohlich, weil da werden sie auf jeden Fall gesehen. Ja, manche haben auch den Eindruck, dass sie gar keine Daseinsberechtigung haben. Sie entschuldigen sich ständig für normale Dinge. Also entschuldige, dass ich dich frage, Entschuldigung, dass ich dich anrufe, Entschuldigung, dass ich dich störe, Entschuldigung, dass ich dich besuche, Entschuldigung, dass ich dir Blumen mitbringe, ist wahrscheinlich die falsche Farbe oder du hast eine Allergie oder so. Als Teenager, ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat mein Vater, also ich war Teenager und mein Vater hat mich da völlig genervt gefragt, kannst du mir mal sagen, wofür du dich eigentlich andauernd entschuldigst? Meine Antwort? Entschuldigung. Genau. Gleich daneben ist die Niedergeschlagenheit. Also das gibt's auch, dass Menschen die Schultern hängen lassen und so diese Botschaft vor sich hertragen, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts. Sei also mal nicht enttäuscht, ich werde das wahrscheinlich nicht hinkriegen. Also das ist dann so eine Opferhaltung, dass ich in meiner Schwäche gesehen werde, dann erwartet niemand zu viel von mir, dann ist er auch nicht enttäuscht und dann werde ich auch nicht beschämt. Und oben drüber, das ist die aggressive Variante von so einer Opferhaltung. Also nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, beschäme ich lieber andere, bevor sie es mit mir tun. Und all diese Dinge, die können uns nicht wirklich schützen. Sie fördern auch kein Leben, sondern sie verhindern dessen Entfaltung. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was hilft mir wirklich? Wenn kein Mensch kommt und mir Trost gibt und mir meine Würde zuspricht, wie David es ja hinterher bei seinen Männern getan hat. Was, wenn ich solch eine Angst habe, dass ich wieder beschämt werde? Viel ist ja schon mal gewonnen, wenn ich dieses Zusammenspiel in meinem Leben zwischen Beschämung, Scham und Schutzmechanismen erkenne. Und wenn ich begreife, wie sehr so ein schamgesteuertes Leben mich einengt und von dem entfremdet, was Gott für mich bereithält. Und darum dürfen wir unseren Herrn ja auch immer bitten, dass er uns die Augen öffnet, dass er uns in die Freiheit führt. Und das sagt er uns ja auch zu. Gott ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, heißt es in 2. Korinther 3, Vers 17. Eine Person, mit der ich mich mal über dieses Thema Scham durch Beschämung unterhalten habe, die meinte zu mir, naja, aber Gott arbeitet ja auch mit Beschämung und das ist gar nicht schlimm, weil er tut es ja mit den besten Absichten. Er will, dass ich mich schäme, damit ich von meinen krummen Wegen umkehre oder sie erst gar nicht einschlage. Ist das so? Arbeitet Gott mit Beschämung? Stellt er seine Kinder bloß, um sie auf der Spur zu halten? Ich habe mal nachgeforscht in der Bibel. Ich bin gar nicht so weit gekommen, also weil ich da so viel entdeckt habe. Ne? Also im Alten Testament bin ich nicht über das erste Buch Mose hinausgekommen, weil ich dachte, ihr wolltet vielleicht zu Hause übernachten. Ne? Genau. Aber ihr könnt ja selbst zu Hause nochmal weiter nachforschen. Also 1. Mose 2 und 3, der Beginn der Menschheitsgeschichte, es gab weder Schuld noch Scham. Adam und Eva lebten in einem wunderschönen, vertrauensvollen Umfeld, das eben ganz von Vertrauen und Liebe geprägt ist. Sie sind nackt, aber sie schämen sich nicht, weder vor Gott noch voreinander, weil sie haben die absolute Freiheit, sich ganz so zu zeigen, wie sie sind. Doch dann essen sie eben von diesem einen Baum, von dem sie nicht essen sollten. Und plötzlich erkennen sie, dass sie nackt sind. Und sie schämen sich. Sie basteln sich Schürze aus Feigenblättern und sie verstecken sich vor Gott. Wie geht Gott jetzt damit um? Also er spricht die Schuld an, aber er stellt Adam und Eva nicht bloß. Er reißt ihnen jetzt nicht die Blätter vom Leib, sondern er selbst fertigt ihnen Kleidung an, maßgeschneidert und gibt ihnen damit den Schutz, den sie jetzt brauchen. Und er zeigt ihnen damit auch, seht mal, euer selbstgebastelter Schutz reicht gar nicht aus, aber ich kümmere mich. Adam und Eva müssen Eden verlassen, also sie müssen jetzt wirklich die Konsequenzen ihrer Schuld tragen, doch Gott kümmert sich um die Folgen ihrer Scham. 1. Mose 4, Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Gott spricht ihn auf seine Schuld an, Kain muss seine Heimat verlassen, also auch die Konsequenzen tragen. Aber Gott macht ein Zeichen an Kain, um ihn vor der Willkür anderer Menschen zu schützen, dass ihn niemand tötet. 1. Mose 16, Hagar, die Sklavin, habt ihr in diesem Jahr sicherlich schon was drüber gehört. Abraham und Sarah benutzen sie ja als Leihmutter und als Hagar dann merkt, dass sie schwanger ist. Da erhebt sie sich über ihre Herrin. Und das macht nun ihrerseits Sarah nicht mit. Jetzt macht sie Hagar das Leben schwer. Aber so richtig. Und Hagar läuft fort in die Wüste. Und am Tiefpunkt ihres Lebens, da begegnet ihr der Engel des Herrn. Und er sieht sie an. Und er schenkt Hagar Zeit und Aufmerksamkeit. Und er fragt nach ihr. Und er gibt ihr eine Verheißung. Und er gibt ihr ihre Würde zurück. 1. Mose 27 bis 32. Jakob ergaunert sich den väterlichen Segen. Und um dann der Rache seines Bruders Esau zu entkommen, flieht er, muss seine Heimat verlassen. Seine Mutter, die ihm immer gesagt hat, was zu tun ist, die kommt nicht mit. Gott beschützt aber Jakob auf der Flucht. Er begegnet ihm im Traum und er gibt ihm eine Verheißung. Und später am Jabbok, da kommt Gott Jakob im Kampf ganz nah und schenkt ihm seinen Segen. Und das mal einige wenige Beispiele nur aus dem Alten Testament. Und hier sehen wir, Menschen müssen die Folge ihrer Schuld tragen, aber Gott wird nicht übergriffig. Er stellt sie nicht bloß und er tastet ihre Würde nicht an. Im Gegenteil, Gott gibt entwürdigten Menschen ihre Würde zurück. Dann lasst uns mal ins Neue Testament schauen, wie Jesus mit beschämten Menschen umgeht. Bin ich auch nicht weit gekommen, aber auch da forscht gerne mal selber nach. Johannes 4, Jesus spricht öffentlich mit einer Frau, einer Samaritanerin. Und das ist erstaunlich. Und es ist jetzt auch noch eine Frau, die wegen ihres Lebensstils verachtet wird. Jesus geht behutsam mit ihr um. Er spricht ehrlich mit ihr und er bietet ihr echtes Leben an, das nur bei ihm zu finden ist, aber er geht eben behutsam und respektvoll mit ihr um. Lest euch das mal in Ruhe durch. Johannes 8, eine Frau wird beim Ehebruch ertappt. Sie wird da aus dem Haus gezerrt, wird zu Jesus gebracht und da in die Mitte gestoßen, um sie herum der Kreis von Anklägern. Und das ist zutiefst beschämend für diese Frau. Aber Jesus begegnet ihr auch respektvoll und ich finde das so toll. Da wird ja beschrieben, dass Jesus da so hockt und irgendwas in den Sand schreibt. Und ich dachte so, wie toll, da stehen all diese Leute, die sie angucken. Und dann ist Jesus da, der erstmal sie in dieser beschämenden Situation, der erstmal da wegguckt. Und dann, als alle anderen weg sind, da schaut er sie an und da spricht er auch ganz behutsam und respektvoll mit ihr. Und er fordert sie zu einem neuen Lebensstil heraus, aber er verurteilt sie nicht. Lukas 19, Jesus lädt sich bei Zachäus ein, ein korrupter und habgieriger Oberzöllner. Jesus weiß natürlich, wer Zachäus ist, aber er hält ihm seine Betrügereien nicht vor, sondern er isst mit Zachäus, er pflegt mit ihm Tischgemeinschaft, er begegnet ihm auf Augenhöhe. Und diese bedingungslose Annahme, die Zachäus da erlebt, die lässt sein hartes Herz weich werden. Und die gibt Zachäus auch seine Würde zurück. Und er fängt mit Jesus ein neues Leben an. Johannes 21, Petrus ist zutiefst verzweifelt, nachdem er Jesus da dreimal verleugnet hat. Aber als Jesus ihm danach der Auferstehung begegnet, auch wieder so super, macht Jesus erstmal Frühstück. Finde ich total toll. Und dann nimmt er Petrus zur Seite und dann fragt er ihn dreimal, hast du mich lieb? Dreimal hatte Petrus Jesus verleugnet und dreimal spricht Jesus Petrus sein Vertrauen aus und bestätigt seine Berufung. Arbeitet Gott mit Beschämung, um seine Kinder auf der Spur zu halten? Nein, wenn wir beschämt werden, dann brauchen wir Trost. Und diesen Trost, den will uns unser himmlischer Vater auch schenken. Denn er ist ein Vater, der sich über uns erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt, heißt es in 2. Korinther 3, Vers 1. In Jesaja 61, in den Versen 1 bis 2, erfahren wir, dass Jesus gesandt ist, um den Armen gute Nachricht zu bringen, um zerbrochene Herzen aufzurichten, um Gefangenen Freiheit zu verkünden und ein Jahr auszurufen, in dem Gott seine Gnade zeigt. Jesus beschämt nicht, er befreit und er richtet auf. Er hat einen hohen Preis bezahlt, damit wir in aller Freiheit mit ihm leben können und uns eben nicht schämen müssen. Und wir hören ganz viel davon, dass Jesus am Kreuz unsere Schuld getragen hat. Und das ist richtig. Und hört nicht auf, euch das sagen zu lassen und hört nicht auf, das auch weiter zu sagen. Aber was uns vielleicht manchmal nicht so klar ist, Jesus trug am Kreuz auch unsere Scham. Das Kreuz war die grausamste römische Todesstrafe. Und wer am Kreuz gestorben ist, der galt als von Gott verflucht. Der Gottessohn stirbt am Fluchholz. Geht es noch beschämender? Jesus wurde misshandelt, er wurde verspottet, er wurde angespuckt, er wurde entwürdigt, er hat unsägliche Qualen erlitten, er ist qualvoll erstickt, er war bis zur Unkenntlichkeit entstellt, er hatte kaum noch Ähnlichkeit mit einem Menschen, also jemand, wo man sich wirklich entsetzt abwendet und sagt, oh, ich kann gar nicht hingucken. Können wir erahnen, wie tief Jesus am Kreuz beschämt wurde? Er hat es ertragen für uns. Er trug unsere Krankheit, er nahm auf sich unsere Schmerzen. Wegen unserer Übertretungen wurde er durchbohrt. Am Kreuz hat Jesus unsere Schuld und unsere Scham auf sich genommen, aus Liebe. Und Jesus ist auferstanden und er lebt und wir dürfen mit ihm leben in einer Beziehung, die ganz von Liebe und Vertrauen geprägt ist, in der wir uns zeigen können, wirklich ganz wie wir sind. Weil Jesus sieht dich mit den Augen der Liebe an. Immer. Und vielleicht bist du von Menschen wirklich tief beschämt worden. Und du hast dir diese Lügen angenommen, dass du wertlos bist, dass du dich selbst schützen musst. Aber das ist nicht die Wahrheit über dein Leben. Jesus ist die Wahrheit. Komm zu ihm mit deiner Scham. Überlass ihm deinen Schutz. Frag Jesus doch mal, wie er dich sieht. Weil er lügt dich nicht an und er beschämt dich nicht. Jesus hat Freiheit für dich, Freude, Frieden, Trost, Heilung, Schutz, Würde, Leben in Fülle. Amen. Lasst uns noch beten. Lieber Herr Jesus, danke für deine Liebe, die du uns schenkst. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist, um unsere Schuld und unsere Scham auf dich zu nehmen. Danke, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Danke, lieber Vater, dass du dir deinen Sohn Jesus vom Herzen gerissen hast, damit er sich opfern kann, damit auch wir mit dir leben können. In Freiheit, in Frieden, in einer Liebesbeziehung. Danke, dass du unsere Herzen kennst. Danke, dass du weißt, welche Wunden uns auch geschlagen wurden. Und du weißt auch, welche Wunden vielleicht noch nicht heil geworden sind, wo uns Menschen geprägt haben auf eine Weise, die nicht gut war. Und danke, dass du ein wahrer Gott bist, ein liebender Gott, ein gnädiger und barmherziger Gott. Danke, dass wir aus deiner Liebe leben dürfen. Und ich bitte dich, dass du deine Liebe ganz tief in unsere Herzen einsinken lässt und dass wir bereit sind, wirklich auf dich zu hören, dass wir unsere Ohren und unsere Herzen weit für dich öffnen und deine Stimme und dass ja, wir wirklich diese Gedanken annehmen, die du über unser Leben hast, weil du hast keine Gedanken des Leids und des Unheils über uns, sondern Gedanken des Friedens und der Zukunft und der Hoffnung. Hoffnung für dieses Leben und darüber hinaus. Wir danken dir von Herzen dafür und ja, bitten dich, dass deine Liebe in uns zur vollen Entfaltung kommt und dass sie durch uns hindurchstrahlt auf die Menschen um uns her. Dir gebührt unser Lob, dir gebührt die Ehre, heute und für alle Zeit. Amen.